Liebe Gäste und liebe Jugendliche und liebe Kinder, es ist schön, nach 2 Jahren wieder in Bielefeld zu sein. Ich wohne nicht um die Ecke, das sind genau 710 Kilometer. Für eine Predigt ganz schön viel. Deshalb soll die Predigt ein bisschen länger dauern. Ja, ich bin auch heute Nachmittag mit unseren iranischen Geschwistern und deswegen bin ich hier. Und für die, die mich nicht kennen, ich heiße Sylvain Romain, das ist Französisch und ich bin auch Franzose. Ich habe immer noch 3 Feinde, der, die, das. Aber Jesus sagt, liebet eure Feinde. Heißt jemand Schmidt bei euch? Niemand Schmidt? Heißt jemand Müller? Nein. Okay. Ja, das hat mit meiner Predigt zu tun. Und für meine Predigt habe ich gedacht, aufgrund der Lektion, dass ich über den Versöhnungstag spreche. Weil das ein Riesenthema ist, aber ein schwieriges Thema, wo selbst unser lieber Bruder, der die Lektion geschrieben hat, ich glaube, ein paar Schwierigkeiten hatte. Was ist das? Das ist ein komisches Geräusch. Kann ich das ändern? Oder? Ist es von D? Sollen wir den ausmachen oder was? Hier. 1, 2. Also irgendwas stimmt nicht. Weiß nicht. Mich nervt's. Ja. Besser. Nee. Tiefer. Weg von meinem Mund, in meinem Bart. Ja, vielleicht. Nee. Eieiei, die Pioniere haben ohne Mikrofon gepredigt. Ничего делать, kann man nichts machen. Ja, was ist der Unterschied zum Beispiel zwischen dem, was Jesus oder der Priester jeden Tag gemacht hat und was er am Versöhnungstag gemacht hat? Was ist der Unterschied zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten? Was ist der Unterschied zwischen Vergebung und Versöhnung? Darüber möchte ich ein bisschen mit euch sprechen. Versöhnungstag ist nicht Tag der Vergebung. Versöhnung und Vergebung sind 2 verschiedene Sachen, die wir ganz klar trennen müssen. Können viele Menschen nicht. Vergebung in der Bibel heißt, etwas loszulassen, sich von etwas zu distanzieren. Also nicht anklagen, sich nicht rächen, vergiss es. Keine Anklage. Versöhnung heißt, sich in die Augen zu schauen, ins Reine kommen. Ich gebe ein Beispiel. Ich wohne angenommen in einem Hochhaus und jeden Abend um 11 Uhr macht ein Nachbar Krach. Okay? Und so treffe ich mich jeden Tag im Lift mit dem Herrn Schmidt. Guten Tag, guten Tag. Aber ich kann dem Herrn Schmidt nicht in die Augen schauen. Warum? Weil ich denke, er macht den Krach. Und eines Tages atme ich ganz tief und sage, Herr Schmidt, ich muss mal mit Ihnen reden. Aha. Warum machen Sie immer Krach um 11 Uhr abends? Und Herr Schmidt sagt, gut, dass Sie mich ansprechen. Ich dachte, Sie machen den Krach. Genau, was passiert in diesem Moment? Wir wissen, dass das der Herr Müller ist. Und so können wir lachen, uns in die Augen schauen, weil wir die Ursache gefunden haben. Oder, wie man auf Deutsch sagt, den Sündenbock. Versöhnung klärt also die Frage, warum ist das passiert? Wer trägt die Verantwortung? Und damit bin ich mitten in 3. Mose 16. 3. Mose 16 heißt auf Deutsch Tag der Versöhnung. In Englisch Reconciliation oder Atonement. Atonement heißt eins werden, at one. Und in Russisch weiß ich nicht, не знаю. Und weiß ich, haben wir noch andere Übersetzungen? Rumänisch, Pace Domnului. Dritte Mose 16. Wir lesen ab Vers 6, wir lesen nicht das ganze Kapitel. Da gibt es hier Aaron, der einen Stier für sein Haus bringt. Und dann in Vers 7 nimmt er zwei Böcke. Auf den einen, Vers 8, wirft er das Los für den Herrn und das andere für den Azazel. Wir sehen später im Vers 15, dass dieser eine Bock das Sündopfer des Volkes ist. Er wird also geschlachtet für die Sünde des Volkes. Okay? Und in Vers 10 heißt es, dass Azazel, sorry, ein bisschen später, Vers 21, ja, sorry. Da wird also der Priester seine Hände auf diesen Bock tun und er wird in die Wüste geschickt mit allen Sünden des Volkes. Zwei Böcke. Der deutsche Ausdruck, ich habe keinen Bock, kommt davon. Das ist nur eine Abkürzung. Ich habe keine Lust, aber weil ich keinen Sündenbock gefunden habe, der das macht, muss ich es ihm tun. Oder das deutsche Wort, ein Sündenbock, kommt von diesem Text. Der eine trägt die Schuld. Der andere trägt was? Die Verantwortung. Was das bedeutet, klären wir gleich. Das Ergebnis im Vers 30, am Ende des Kapitels, an diesem Tag geschieht eure Entsühnung. Was es auch immer bedeuten mag, dass ihr gereinigt werdet. Der Mensch wird gereinigt. Im Vers 18 aber davor wird an diesem Tag der Altar gereinigt. Vers 18 und 19. Das heißt, es wird sowohl der Altar als auch der Mensch gereinigt. Und tatsächlich heißt es ganz zum Schluss des Kapitels, Vers 33, und so soll entsühnen, also der Priester soll entsühnen das Allerheiligste, den Altar, die Priester und alles Volk. Also komplette Frühjahrsputz. Die Frage ist, was heißt das Verunreinigung? Und hier kommt ein Begriff, der in Deutschland, also in Westeuropa, völlig unbekannt ist. Aber in der Bibel sehr oft vorkommt, nämlich der Begriff der Reinheit und Unreinheit. Das ist in Europa völlig unbekannt. Als ich Leute in der Türkei getauft habe, ich lebte 6 Jahre dort, da fragen die Leute, bevor du mich taufst, bin ich rein? Und da gibt es also gewisse Kriterien, ob eine Frau wann ihre Tage hatte und also gibt es verschiedene Möglichkeiten und deswegen waschen sich die Muslime, aber auch manche Christen im Orient die Hände und alles, bevor sie beten. Das haben die Muslime nicht erfunden. Rein sein vor Gott. Wir kennen nur, oder meistens, wenn wir an Reinheit denken, denken wir an 3. Mose 11. Das Schwein, Kamele, Pferde, also ein paar Tiere sind unrein. Okay? Und deshalb essen wir die nicht. Einige sagen, nee, das hat mit der Gesundheit zu tun, weil die Krabben, die fressen den ganzen Müll im Wasser. Auf jeden Fall sind diese Tiere unrein. Und wir sind uns einig, dass Jesus nicht gestorben ist, damit die Schweine rein werden, sondern damit wir rein werden. Deshalb bekommt Petrus in Apostelgeschichte 10 diese Vision von unreinen Tieren Und die Stimme sagt, iss, also schlacht und iss. Und Petrus sagt, nein, o Herr, ich habe noch nie etwas Unreines gegessen. Obwohl er schon 7 Jahre Christ ist. Ja? 3,5 Jahre mit Christus und hat 3,5 Jahre. Und er hat noch nie etwas Unreines gegessen. Und er versteht die Vision auch nicht. Er sagt, das kann doch nicht sein. Erst als Cornelius kommt, sagt er, jetzt verstehe ich das. 3. Mose 11. Und dann haben wir 3. Mose 12. Was haben wir da? 3. Mose 12, Vers 2. Rede mit den Israeliten und sprich, wenn eine Frau einen Knaben begehrt, also einen Jungen, da ist sie 7 Tage unrein. Okay? Das benutzen wir, um zu sagen, ja, Maria war nicht ohne Sünde, weil als Jesus geboren ist, war sie auch unrein. Im Vers 5 gebiert sie aber ein Mädchen, so ist sie 2 Wochen unrein, doppelte Portion. Ist doch gerecht, oder? Nein, das ist überhaupt nicht gerecht. Und nicht nur das, im Vers 6, 7 und zweimal im Vers 8 heißt es, sie soll deswegen ein Sündopfer bringen. Moment mal, eine Frau, die ein Kind gebiert, hat gesündigt? Wenn ja, gut, dass sie gesündigt hat, sonst wären wir nicht da. Ne? Aber Männer, wartet, ihr seid auch noch dran. Kapitel 13, wenn ein Mann oder eine Frau einen weißen Flecken hat, was das auch immer ist, Ende von Vers 3, der Priester soll ihn unrein sprechen. Wir kennen das von den 10 Aussätzigen in Lukas. Jesus sagt, geh zu dem Priester, um zu bestätigen, dass du rein bist. Immer steht dieses Wort rein, unrein sprechen. Jetzt kommt was für mich, Vers 40, 3. Mose 13, 40, wenn einem Mann die Haupthaare ausfallen. Oh oh. Dass er beim Hinterkopf kahl ist. Da habe ich aber Glück gehabt. Das sind nämlich in Vers 41, fallen ihm vorne am Kopf die Haare, entsteht eine Glatze, so ist er rein. Oh, habe ich Glück gehabt. Und dann geht es noch weiter, da können zum Beispiel im Vers 47 ein Kleid unrein sein. Oh, oh, kann ein Kleid sündigen? Dann geht es weiter, Kapitel 14, da passiert auch noch was Aussatz genannt wird. Und rot habe ich in meiner Bibel überall das Wort Sündopfer unterstrichen. Könnt ihr das vielleicht sehen? Wir können das selber machen. Ganz viel Mal Sündopfer, über 20 Mal. Wieso ist jemand ein Sünder, wenn er krank ist? Und ab Vers 33 ist ein Haus unrein und soll entzündet werden. Und so geht es weiter, Kapitel 15, und dann kommt Kapitel 16, wo das Heiligtum und der Mensch gereinigt wird. Und die Frage ist, warum stehen diese Kapitel über eine Frau, einen Mann, ein Haus, ein Kleid, die unrein sind? Warum? Und warum soll ein Sündopfer gebracht werden? Die Antwort ist folgendes. In der Bibel ist Sünde nicht das, was du tust oder nicht tust, sondern das ist deine Natur. Du bist kein Sünder, weil du gesündigt hast, sondern du sündigst, weil du ein Sünder bist. Ganz großer Unterschied zu allen Religionen, die versuchen klarzumachen, wenn du das und das und das tust, kommst du nicht in den Himmel, so ungefähr. Ne? Sondern du bist von Natur aus, so wie David sagt, in der Sünde geboren. Dabei ist die Geburt für uns keine Schuld. Doch der Mensch, sogar das Haus oder das Kleid, sind schuldig, weil sie ein Schuldopfer brauchen. Warum? Weil es einfach so ist. Sünde ist wie Krankheit. Manchmal bin ich krank, weil ich im Winter ohne Jacke laufe, kriege ich einen Schnupfen. Aber manchmal ist man krank, obwohl man vegan ist und 8 Stunden schläft und Sport macht. Und auch da kann man krank werden. Und das ist ungerecht. und Sünde ist ungerecht. Ich meine, haben wir uns entschieden, dass Satan rebelliert hat? Nö. Haben wir uns entschieden, dass wir auf diesem Planeten geboren sind? Nein. Haben wir uns entschieden, dass Adam und Eva die Frucht gegessen haben? Nein. Habe ich mich entschieden, dass meine Eltern mich so und so erzogen haben? Nein. Habe ich mich entschieden, dass mein Prediger vielleicht nicht das perfekte Vorbild war? Nein. Das heißt, wir sind Opfer der Sünde. Im Endeffekt sündigen wir wegen dem Teufel. Und deswegen müssen wir uns versöhnen. Der Grund, die Verantwortung für die Sünde, trägt zunächst Satan. Natürlich tragen wir auch eine Verantwortung. Wir können Nein sagen, wir können gegen die Sünde kämpfen, wir können zu Jesus kommen. Aber an diesem Tag werden zwei Sachen geklärt. Der erste Bock klärt das, was jeden Tag geklärt wurde, nämlich, dass Jesus unsere Sünde trägt. Er ist Gottes Lamm, das er Sünde der Welt trägt. Okay? Aber an dem Versöhnungstag ist noch einer, der die Verantwortung trägt. Das ist der Sündenbock. Und wie das passiert, wird in der Bibel genau beschrieben, wurde leider unsere Lektion vergessen, außer ein Zitat von Ellen White am Freitag. Nämlich, es gibt ein Kapitel in der Bibel, das uns beschreibt, was am Versöhnungstag geschah. Und ich denke, das müssen wir als gute Adventisten zumindest gut kennen. Sacharja Kapitel 3. Das ist der einzige Text, der uns sagt, was am Versöhnungstag stattfand. Sacharja Kapitel 3, und es sind nur 5 Verse. Die lesen wir auch. Sacharja nimmt also Schlag Matthäus 1 und geht 10 Seiten davor und dann habt ihr Sacharja. Okay? Sacharja Kapitel 3. Wir lesen die Verse 1 bis 5. Sacharja 3. Und er ließ mich sehen, den hohen Priester Jeschua, wie er vor dem Engel des Herrn stand, und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn zu verklagen. Und der Engel des Herrn sprach zu dem Satan: Der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, schelte dich. Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerettet ist? Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand vor dem Engel. Der anhob und sprach zu denen, die vor ihm standen: Tu die unreinen Kleider von ihm. Und er sprach zu ihm: Siehe her, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feuerkleider anziehen. Und er sprach: Setz ihm einen reinen Kopfbund auf das Haupt. Und sie setzten ihm einen reinen Kopfbund auf das Haupt und zogen ihm reine Kleider an. Und der Engel des Herrn stand dabei. Warum sage ich, dass es hier mit dem Versöhnungstag zu tun hat? Ganz einfach. Weil hier der Hohepriester vor Gott steht. Und der Hohepriester stand einmal im Jahr vor Gott, nämlich am Versöhnungstag. So, was passiert hier? Wir haben den Hohepriester, der heißt Jeschua, und wir wissen, dass es einen Ankläger gibt, das ist der Teufel. Satan stand, um ihn zu verklagen. Das kennen wir aus Offenbarung 12, im Vers 10, Satan, der Verkläger der Brüder. Wir kennen die Geschichte von Hiob, wo Satan Gott anklagt, er sei ein Diktator, der seine Freunde belohnt und seine Feinde bestraft. Und deswegen sei Hiob so brav. Wir haben noch jemanden, den wir identifizieren können, das ist der Engel. Warum? Weil er sagt im Vers 4, ich nehme deine Sünde von dir. Und das kann nur Jesus. Und wir haben Gott. Was haben wir also hier? Ganz klar eine Gerichtsverhandlung, wo wo ein Ankläger, wo kein Kläger ist, ja, ist keine Gerichtsverhandlung. Aber hier klagt jemand an. Das ist der Teufel, also der Staatsanwalt. Das ist der Teufel. Wen klagt er an? Jeschua. Warum? Weil Jeschua der hohe Priester ist. Was macht der hohe Priester? Er trägt die Sünde des Volkes. Lasst einen Finger in Sacharja und schlagt eure Bibel auf in 2. Mose 28. Da heißt es in 2. Mose 28, Vers 29, dass Aaron den Namen der Söhne Israel in der Brusttasche hat und er trägt die Sünde auf seiner Kappe. Also erstmal trägt er die Söhne, also die Israeliten, auf seiner Brust. Schön, ne? Er ist da, um uns zu lieben. Und dann in Vers 38 heißt es, er hat dann etwas auf dem Stirn mit den Sünden. Auf seinem Herzen trägt er uns, auf seiner Stirn, auf seiner Kappe trägt er unsere Sünden. Daher auch der deutsche Ausdruck, ich nehme es auf meine Kappe. Ah, ja, man lernt viele. Sündenbock, kein Bock, kommt noch mehr. An diesem Tag also trägt der Hohepriester die Sünde des Volkes und deswegen ist er unrein. Er hat unreine Kleider. Ihr stellt euch vor, ich würde heute vor euch stehen und da ist auf meinem Hemd ein Riesenfleck mit Spinat, weil heute Morgen habe ich Spinat gegessen. Und ein Bruder sagt, lieber Bruder, pass auf, da fühle ich mich doof, ja. Ja, in 3 Wochen heiratet mein Sohn und ich glaube nicht, dass er auf seinem Hemd Tomatensauce haben will oder Mayonnaise. Das macht man einfach nicht. Und dieser Hohepriester hat unreine Kleider. Falls ihr wollt, gebe ich euch gerne Texte, die könnt ihr nachlesen. In Jesaja zum Beispiel, Jesaja Kapitel 64, Vers 5, Jesaja 64, Vers 5. Unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wir denken an Adam und Eva, die sich versteckt haben. Und Gott sagt, wo bist du? Ich habe mich versteckt. Warum? Die sagen nicht, weil wir gesündigt haben, sondern weil wir uns schämen. Ganz großes Thema im Orient. Geht schon, wenn man nach Süddeutschland geht, ja? Sagen die Schwaben, moch mi koi schand, mach mir keine Schande, ja? Als ich jung war, wir gingen zu den Großeltern nach Südfrankreich und da sagten meine Eltern, deine lange Haare, die stören mich nicht, aber benehmt euch gut, ja? Macht uns keine Schande, ja? Aber mein Vater war Prediger und er kommt ins Dorf und alle reden, ja? Und seine Kinder gut erzogen sind und dann kommen in die Gemeinde, sei brav, ja? Keine Schande! Da kommt die ganze Kultur vom Ehrenmord dazu. Adam und Eva schämen sich. Und das Kleid hier ist wie ein beflecktes Kleid. Und unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Es gibt uns noch mehr Texte in der Bibel darüber. Und deswegen klagt der Teufel an. Übrigens, da gibt es auch viele Zeugen. Da stand ja, steht später hier, dass viele rumherum stehen. Wir haben eine Lektion gelernt, Daniel 7, Vers 10. 10.000 mal 10.000 standen rum. Wer sind diese Leute? Das sind die Engel. Das sind die Bewohner anderer Planeten. Ich weiß es nicht. Das sind Leute, die sehen, was auf diesem Planeten läuft. Und nicht nur das. Im Allerheiligsten gab es einen Kasten, ungefähr so groß wie hier, ein bisschen kleiner. Und drin sind 3 Gegenstände. Da ist der Stab von Aaron, das ist eine Schüssel Manna und die 10 Gebote. Die 10 Gebote weisen auf unsere Sünde hin. Das Manna auf die Rebellion gegen Gott, ihr wisst ja, die wollten Zwiebeln und Gurken aus Ägypten haben, ne? Und der Stab Aaron, Rebellion gegen die Leiter der Gemeinde. Und über diese diesem Kasten, Bundeslade genannt, gibt es zwei Engel. Und die Engel schauen nach unten. Aber sie sehen unsere Rebellion nicht, sie sehen unsere Sünde nicht, weil dazwischen eine Platte ist, ein Deckel. Luther übersetzt Gnadenthron. Eigentlich ist es ein Deckel aus Gold. Auf Hebräisch Kaporet. Das deutsche Wort Carport, wo ihr euer Auto tut, kommt vom Hebräischen, nicht vom Carport Englisch. Also wir reden vieles aus der Bibel, ohne es zu wissen. Das heißt, wenn die Engel unsere Sünden sehen oder unseren Planeten sehen, sehen sie nicht unsere Sündhaftigkeit, sondern sie sehen was, wen, ein Deckel. Und Paulus sagt in Römer 3, 25, das ist Jesus. Er deckt uns. Okay? So, also der Teufel klagt uns an. Ha! Guckt euch diese Leute auf Erden. Wollt ihr wirklich, ihr Bewohner von Jupiter und was weiß ich wo, und Engel, die Ewigkeit mit diesen Leuten verbringen? Überlegt es euch. Schaut euch doch diese Menschen an. Guckt euch diese Menschen an. Der Teufel mobbt, er mobbt uns. Ja, woher weiß ich das? Weil der Engel des Herrn Jesus, der antwortet in Vers 2 zu dem Teufel, was sagt er ihm? Der Herr schelte dich. Und diesen Satz finden wir woanders in der Bibel, nämlich in Judas Kapitel 9. Judas hat ja, Vers 9, Judas hat nur ein Kapitel. In Judas 9 kämpfen Michael und der Teufel um Mose. Mose ist gestorben und der Teufel kommt und sagt, der gehört mir. Er hat gesündigt. Und Michael kämpft und sagt, der Herr schelte dich. Warum? Weil Michael, der Chef der Engel, also kein Engel, sondern der Chef der Engel, Jesus, ist für Mose gestorben. Also können wir sagen, dass in der Gerichtsverhandlung es um eins geht. Der Teufel möchte nicht, dass du in den Himmel gehst. Und er macht uns schlecht vor den Engeln. Damit, wenn wir in den Himmel doch kommen sollen, wir in eine kleine Ecke gehen und die Leute uns nicht in die Augen schauen können. Und deswegen muss eine Versöhnung passieren. Die Vergebung ist passiert am Kreuz von Golgatha. Aber die Versöhnung muss geschehen, indem der Sündenbock, der Herr Schmidt, ne, in unserer Geschichte, identifiziert wird. Und das ist der Teufel. Und in diesem Moment können uns die Engel in die Augen schauen und sagen, jetzt verstehen wir, dass ihr nicht nur böse Leute wart, sondern überhaupt, dass ihr Opfer wart. Opfer von diesem Sündenbock, dem Teufel. Und deswegen, herzlich willkommen, sie können uns in die Augen schauen, das ist Versöhnung. Ganz einfach. Ich fuhr mal Auto in einer kleinen Stadt und einer fährt aus der Garage raus und bumm, voll in mein Auto. Da kam die Polizei und sagte, ja, es ist ziemlich eindeutig, holen Sie sich einen Mietwagen. Aber in Deutschland, ich weiß nicht, wie es woanders ist, wahrscheinlich das Gleiche, Recht bekommen und Recht haben ist zweierlei. Und dieser Mann, der mein Auto geschrottet hat, hat 2 Jahre lang einen Prozess gegen mich gemacht. 2 Jahre. Und ich habe Angst bekommen, weil ja, ich habe mit Rechtsanwälten nie was zu tun gehabt. Ich bin Ausländer und so weiter. Und da bin ich irgendwo zu ADAC gegangen. Irgendein Rechtsanwalt hat einen Brief geschrieben und das war erledigt. Es gab vor 50 Jahren in der Welt eine Geschichte von einer Adventistin in Australien, die angeklagt wurde, sie hat ihren Sohn ermordet. Vielleicht kennt ihr noch diese Geschichte von einer Predigersfrau, Chamberlain. Und da gab es einen Riesenprozess. Jeden Tag, monatelang oder jahrelang, war diese Geschichte auf der ersten Seite der Zeitung in Australien. Es gab sogar einen Film, Ein Schrei in der Dunkelheit. Es war also eine Weltsensation, wo man eine Adventistin angeklagt hat, sie hätte ihren Sohn ermordet. Und sie war jahrelang im Gefängnis. Schlimm. bis man das Jäckchen vom Baby gefunden hat in der Wüste mit den Zähnen, also den Zeichen der Zähne eines Dingos, eines wilden Hundes. Was ist da passiert? Was ist da passiert? Der Sündenbock wurde gefunden, die Frau wurde freigesprochen. Jetzt stellt euch vor, da kommt jemand, du bist im Gefängnis, 10 Jahre unschuldig, Ehe kaputt, Gesundheit kaputt, alles kaputt. Und da kommt einer und sagt, sorry, bitte raus. Reicht das? Nein, also ich möchte zumindest ein bisschen Geld. Ja, ein Trostpflaster. Und ich möchte, dass alle Zeitungen der Welt, die mich angeklagt hat, ganz groß schreiben, dass ich unschuldig bin. Weil sonst gehe ich auf die Straße und alle schauen mich schief an. Und genau das ist der Versöhnungstag. Es ist ein Tag, wo wir nicht angeklagt werden, sondern wo wir rehabilitiert werden. Unsere Ehre, unsere Würde, unsere Unreinheit muss weg vor dem Universum, damit die Engel uns in die Augen schauen. Und deswegen ist es interessant, dass in diesem Gericht Gott wen beauftragt, die Unreinkleider wegzutun? Vers 4, die Zuschauer. Diese ganzen Verschworenen, diese ganzen Zuschauer sollen uns die Kleider wegnehmen. Übrigens, was haben wir beim verlorenen Sohn? Genau das Gleiche. Der Vater sagt nicht, mein Sohn, ab in die Dusche, du stinkst hier. Sondern er sagt, bringt ihm die Feierkleider. Die Welt ist beteiligt in unserer Rehabilitierung oder Rehabilitation. Oder sowas. Damit wir im Universum für immer mit Gott versöhnt und mit dem Universum versöhnt sind. Und deswegen ist es ein gutes Gericht. Daniel 7, 22, es ist ein Gericht zugunsten der Heiligen. In diesem Gericht werden wir nicht nur freigesprochen, sondern rehabilitiert, weil der Sündenbock, er trägt die Probleme. Rehabilitierung, Versöhnung, ins Reine kommen. Jetzt verstehen wir, warum in Daniel 8, 14 manche Übersetzungen sagen, das Heiligtum wird gereinigt werden. Andere sagen, der Heiligtum wird gerechtfertigt werden. Luther ist immer ein Künstler. Der findet irgendwas in der Mitte und sagt, das Heiligtum wird wiederhergestellt. Nein, das Hebräische ist ein Nitzedak, gerechtfertigt. Das Griechische sagt Katalysestai, gereinigt. Es ist aber das Gleiche. Ich komme ins Reine, weil ich gerechtfertigt werde in diesem Gericht. Es ist ein gutes Gericht. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben, aber ganz kurz die andere Seite. Bis jetzt haben wir gesehen, dass ab diesem Zeitpunkt, der in der Bibel definiert wird als 1844, das Universum sich mit uns versöhnt. Weil nicht nur die Frage der Schuld geklärt ist, sondern die Frage der Verantwortung, der Sündenbock. Die andere Seite ist auch wichtig. Sind die Menschen auf Erden mit Gott versöhnt? Lass uns das in 3 Minuten erklären. Nein, die Menschen sind nicht mit Gott versöhnt. Wie viele Menschen sagen, ich kann nicht an Gott glauben? Und dafür gibt es 3 Gründe, die wir überall in der Welt hören. Überall. Und keine Religion hat die Antwort. Nur eine. Das ist unsere Kirche. Die 3 Fragen, die der Mensch hat, ist, wenn es einen Gott gibt, warum gibt es das Leid? Das fragen die Buddhisten, die Hindus, fragt jeder. Zweitens, warum wird Gott die Menschen nach dem Tod in der Hölle schmoren lassen? Was ist das für ein grausamer Gott? Das bringt die Menschen von Gott weg. Und die 3. Frage, warum wird so viel Unfug im Namen der Religion gemacht? Das sind die drei Fragen, die die Menschen dazu bringen, Gott nicht in die Augen zu schauen. Und ab diesem Zeitpunkt, 1844, entsteht eine Bewegung, die genau diese drei Fragen beantwortet. Und da sind wir. Und deswegen sagt Paulus, wir sind Botschafter an Christi Stadt und sagen der Welt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist also die zweite Seite in 2 Minuten und 27 Sekunden. Und so erkläre ich den Versöhnungstag. Eigentlich einfach. Lest nochmal eure Bibel, es gibt so viele Texte, wo das Kleid, wenn es schmutzig ist, ein Zeichen der Sünde, der Unreinheit ist. Umgekehrt bei Esther, auch in Jesaja, in 1. Mose 3, Vers 21, ist das schöne Kleid ein Zeichen der Würde, etwas, das uns zudeckt, etwas, das uns die Schande wegnimmt und schließlich uns die Möglichkeit gibt, vor Gott zu stehen. Studiert eure Bibel, es gibt noch viel zu entdecken. Nicht zuletzt, ich möchte damit abschließen, in Sacharja 3, Vers 5 bekommen wir nicht nur Feierkleider, sondern einen reinen Kopfbund. Ja, wir werden Könige sein. Wir werden so wie die Prinzen sein am Hof des Königs. Wir sind da nicht nur kleine Menschen, sondern wir werden im Himmel eine besondere Position haben, wegen dem, was wir hier durchgelitten haben. Meine Lieben, das ist die Botschaft der Versöhnung. Und vielleicht können wir heute anfangen, diese Botschaft auch unter uns zu praktizieren. Nicht nur bei der Vergebung ein Auge zudrücken oder Menschen ignorieren, sondern zu dem Herrn Meier, Müller, Schmidt gehen und sagen, warum machst du den Krach um 11 Uhr abends oder wie auch immer das Problem sein mag. Lass uns unsere Familien anfangen, mit unseren Kindern, uns einfach aussprechen, damit wir uns in die Augen schauen können, ins Reine kommen. Vielleicht in der Gemeinde auch, ich weiß es nicht. Gott segne euch. Amen.